Das ist so völlig unnütz zu wissen. Die Leute, das ist wirklich, damit kann ich hier gar nichts ableiten. Ich übrigens auch nicht. Ich habe das auch extra hierfür gegoogelt. Das ist, um mal irgendwas völlig Sinnloses zu erzählen.
Aber es ist einfach schön. Und man kann sich das richtig vorstellen, in so einem bumsvollen Restaurant, und dann bei der Verkostung und dann so, wie kein Schiefer.
Oh, dann können wir gehen.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hi, Felix.
Wir sind im Stress, oder?
Ja, ich ein bisschen. Ja. Ich habe ein bisschen viel um die Ohren.
Bin ein bisschen urlaubsreif, aber es ist nur ein bisschen. Apropos Urlaub, ich habe meiner Frau ja klar gemacht, dass ich vorzeitig aus dem Urlaub flüchte.
Und?
Ist nicht gut angekommen.
Er sieht aber unversehrt aus. Die Verletzungen sind innerlich.
Nee, es ist so, wir haben diesmal, es war alles falsch, aber es ließ sich auch nicht vermeiden, die Kollision. Unsere Tochter möchte nächstes Jahr ein Auslandsjahr machen und wird am Tag nach den Ferien dann dort einen Probetag an der Schule machen. Deswegen sind wir 2 Tage länger eigentlich, aber das ist der Montag der Mainzer Weinbörse. Und dann habe ich gesagt, ich düse schon am Samstag weg und dann fliegen die erst am Dienstag zurück. Das hat sie dann irgendwie erst ein bisschen missmutig aufgenommen. Und dann habe ich ihr aber erzählt, hey, das ist tatsächlich so auch, da steckt auch so ein bisschen Geld dahinter, weil letzten Endes ist es für die Steady-Unterstützer immer das Wichtigste, Mainz und das Arbeitsheft so ein bisschen gucken und auch fürs Blog und so wichtig. Und liebe Steady-Unterstützer, ich kann dieses Jahr nicht abfragen, also normalerweise frage ich ja immer, soll ich irgendwas für euch probieren? Und dann stelle ich den Katalog den Steady-Unterstützern online zur Verfügung, kann ich das aussuchen. Da ich in Spanien nicht drucken kann und mir nicht so meine Liste zusammenstellen kann, so mit dem geh mal dahin, sondern wahrscheinlich wirklich mit dem Buch da durch das Dings gehen und so. Ihr könnt mir zwar was schicken, aber ich rufe mal nicht dazu auf, weil es mir zu peinlich wäre, dass ich wahrscheinlich ziemlich viel dann nachher vergesse, weil ich es einfach nicht so machen kann. Aber ich werde, wenn es euch wichtig ist, dann schickt mir eine Nachricht und dann werde ich es versuchen, aber ich kann es halt diesmal nicht so richtig garantieren. So, sollen wir mal würfeln?
Komm. Nee, würfel mal.
2.
2. Vom Tisch gewürfelt. Das muss ich nochmal. 3. Ein grandioser Sieg. Ich schenke dem Felix Longhe Nebbiolo ein. 2023 von Elio Grasso. Mal gucken, wie er den so findet. Ich habe ihn ein bisschen gekühlt. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu kalt. Aber eigentlich trinke ich den ja eh ganz gerne ein bisschen kälter. Mal sehen. Cheers.
Cheers. Das riecht nach Apfelringen. Im ersten Schritt. Jetzt riecht es ein bisschen rot.
Ein bisschen Apfelringe war am Anfang. Finde ich auch. Ich würde gerne den VDP verklagen.
Oh, mach das.
Habe ich mir überlegt. Die haben mich nicht genug gewarnt.
Von wovor?
Vor Säure im Riesling. Als wir bei der Lagenpräsentation hier in Berlin waren, danach hatte ich echt so richtig Zahntrouble. Und es hat lange gedauert, jetzt wirklich ein paar, ist ja schon ein paar Wochen her, bis das jetzt so ein bisschen weniger wird. Ich bin auch ein bisschen empfindlich mit Zähnen, aber das war wirklich, konnte ich genau nachvollziehen. Das fing am Tag danach an. An so einem Zahn, wo ich eh so ein bisschen Trouble habe mit Zahnschmelz und so, da hat die Säure ganz schön gefräst. Wenn du zur Mainzer Weisenbörse gehst, nimmst du da eine andere Zahnpasta oder so?
Ja,
oder
klar, Elmex Opti-Schmelz.
Opti-Schmelz, naja.
Aber vor allem die Spülung dazu. Also je nachdem, wie der Jahrgang ist, putze ich unter Umständen auch nicht. Wir haben auch dann mal vom VDP geschenkt bekommen, so eine besonders weiche Zahnbürste, so eine Bio-Zahnbürste aus Holz und so weiter. Tatsächlich, ja. Die habe ich dafür auch. Also weiche Zahnbürste und Opti-Schmelz und am ersten Abend manchmal auch tatsächlich nicht putzen, sondern nur Zahnspülung.
Nur die Spülung.
Nur die Spülung.
Ist schon, man unterschätzt das manchmal so ein bisschen, aber das greift schon ganz schön an. Also ich habe da wirklich jetzt ein paar Tage mit zu tun gehabt. Naja gut, dann verklage ich den VDP vielleicht nicht, wenn die euch Zahnbürsten geschenkt haben.
Wissen Sie, wer weiß. In Amerika, wer weiß. Wenn man McDonald's für zu heißen Kaffee verklagt, vielleicht verklagt man irgendwann ein Weingut für zu sauren Wein.
Ja, wirklich. Ich verklage gleich den ganzen Verband. Die ganzen Rieslinge hier. Das ist Säuremonster 223. Da muss man noch eine Warnung draufschreiben.
Genau.
Naja. Ich möchte ein Loblied singen auf das Weingut Odinsthal. Ich habe nämlich mit dem Weingut Odinsthal mit einem Wein von denen ein Experiment gewagt, was total gut funktioniert hat. Und zwar habe ich deren Riesling-Sekt Brut Natur einer Weinrunde eingeschenkt. Ich mache ab und zu Weinverkostungen, wenn Leute mich so anfragen. Das waren meistens Laien. Und da war ich extrem gespannt, wie die das so finden. Weil es ja schon für Schaumwein Brut Natur ist sowieso schon eine Sache. Dann Riesling und Odinsthal, die naturnah arbeiten. Wobei ich das, finde ich, im Riesling-Sekt nicht so zum Tragen kommt, wie das so ankommt. Und das war wirklich absolut durchgängig gelobt. Von denen, die schon was mit Wein zu tun haben und auch mit Schaumwein, die sich damit auskennen, aber auch so von Laien. Das passt an dem Abend so gut. Das muss man schon hinbekommen, finde ich. Also Riesling-Sekt so speziell auszubauen, irgendwie holt das trotzdem viele Menschen ab. Das hat mir extrem gut gefallen. Muss ich mal loben einfach.
Ja, interessant. Es gibt ja viele von den sehr naturnah Arbeitenden, wo die Riesling-Sekte dann sehr klar und schön sind, finde ich. Warum? Also ich glaube, es ist natürlich auch mittlerweile echt das Wetter dafür. Ne? Mhm. Der Riesling mit seiner Fruchtigkeit kann Brut Natur schon ganz gut ab, wenn er reif wird. Und er wird mittlerweile sehr verlässlich reif, auch der Sektgrundwein. Schon schön. Und dann so ein langes Hefelager hilft dann schon so ein bisschen. Und dann so fruchtig. Und ja,
auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich überlege mir meistens ein Thema, was wir so machen. Diesmal war es eher so ein Nasenthema. Also ich habe ein bisschen Aromarebsorten reingenommen. Muscateller, Scheurebe und dann auch bei den Roten Toskana, weil ich das auch, finde ich, ist, da habe ich Ricine reingenommen. Mhm. Chianti Reserva. Ich finde, das ist schon auch Weine, die sind für mich so Nasenweine. Und es hat ganz gut funktioniert. Das war ganz schön. Und manche Weine polarisieren so ein bisschen. Also die Scheurebe war schon so ein bisschen gereift. Und damit kamen nicht alle klar, weil das so ein bisschen reife Töne in diese duftige Nase mit reinbracht. Das konnte man, glaube ich, nicht so ganz gut zusammenpuzzeln. Andere fanden das ganz grandios, fanden das war der Wein des Abends. Das war spannend. Das
hat mir gut gefallen. Welche Scheu hast du
denn? Das war Scheurebe von Weingut Scheu aus der Pfalz.
Ah ja.
Die sitzen da unten.
Weinhofscheu oder Weinhofscheu heißt nicht so.
Ich glaube, Weinhofscheu. Die sitzen da in Schweigen-Rechtenbach.
Ich glaube, die hatten sogar mal einen Podcast.
Ja, das kann gut sein. Ja. Die machen ganz gut Chardonnay auch.
Und war die trocken? Oder?
Ja. Das war wirklich ganz schön. Und man muss auch sagen, es war auch eine Erkenntnis für mich: guter italienischer Rotwein, damit kriegst du alle. Ne? Ricine, Chianti Classico, Reserva, ein bisschen gereift. Ich glaube, es war 2016 oder 2017 oder so.
Ja, 16 ist noch ein besonders guter Jahrgang.
Das ist wirklich so.
Das ist, das kostet aber mittlerweile auch 32 Euro, 35 Euro oder sowas. Also das ist jetzt auch nicht mehr geschenkt. Ne?
Das stimmt. Aber ich finde, wenn man so überlegt, im ganz großen Rotweinbereich, also wenn ich schon wirklich einen ordentlichen Rotwein haben möchte,
das ist super billig.
Ist 32 Euro wirklich...
Ja, für das, was die liefern, ist das super günstig. Aber du hattest es ja gesagt, irgendwie, das waren jetzt auch mehr, auch ein paar komplette Laien dabei. Ja,
auf jeden Fall. Dafür war das schon so.
32 Euro
so, was, der kostet mehr als 10?
So ungefähr.
Das ist schon wirklich so, Also macht Spaß, mache ich ab und zu. Und das
und war das jetzt schön. Bekannte von dir oder war das jetzt?
Sowohl als auch. Meistens ist das so, dass Bekannte anfragen, dann sind das aber auch Freunde von denen und so. Und dann setzt man sich da zusammen, sie überlegen, was für ein Thema möchten sie gerne haben. Manchmal gebe ich auch einfach was vor. Mhm. Das macht immer ein bisschen Spaß, mal ein bisschen aus unserer Bubble rauszutrinken, ja. Und sich auch mal mit Leuten an den Tisch zu setzen, die noch nie eine Scheurebe haben. Ja. Oder die sagen, nur so viel Weiß und nur zwei Rote. Kannst du nicht ein Rosé mit reinnehmen? Und ich dann schon so, Rosé, ey. na gut, okay.
Rosé ist ein schwieriges Thema.
Rosé ist echt ein schwieriges Thema. Habe ich aber gemacht. Ich habe dann einen von Anja besorgt, weil das ist ja auch was, das habe ich selber gar nicht im Bestand, so Rosé. Weil das für mich auch so ein Anlasswein ist. Also so ganz selten, dass ich mir überlege, okay, jetzt möchte ich ein Rosé, weil ich koche das und das oder ich sitze dort und dort und da vielleicht oder es kommen die und die Menschen zu Besuch und dann besorge ich mir einen. Das ist ja auch nichts, was du im Keller hast irgendwie. Mhm. So ich zumindest nicht. Außer es ist so super freakige Sachen wie Tondonia Reserva oder so, was du dann aber nicht auf so einem Abend ausschenkst.
Nee.
Und dann habe ich bei Anja was genommen. Oh Gott, ich müsste jetzt selbst gar nicht aufgeschrieben, was es war. Das machen Jungs von Romani Conti an der, in der Provence.
Ach so, ja, das habe ich auch mal probiert.
Ja, das ist gut. Das ist wirklich ganz gut. Es, man muss aber auch sagen, die Geschichte ist dann doch schnell auserzählt. Also es bleibt so ein Anlasswein und das ist ein ganz ordentlicher Wein, der auch viele Leute mitgenommen hat, fand ich ganz gut ausgewählt, weil er hat, er bleibt nicht auf so einer plüchigen Frucht, sondern er hat schon so was Kräutriges und hat dann auch so ein bisschen Zucker und so. Aber es bleibt dann doch ein bisschen so, ja, eindimensional in der Komplexität, würde ich es mal so umschreiben. Ja, ich fand, dann war die Geschichte irgendwann auch so auserzählt.
Ja.
Und dann dachte ich mir, nee, das funktionierte auch nicht so an dem Abend. Es war so mit der einzige Wein, der wirklich nicht so funktionierte, weil ich glaube, es ist ein Anlasswein. Also wenn du den jetzt servierst bei 30 Grad und Barbecue und draußen und Leute, dann funktioniert das viel besser, auch so zum Essen. Aber so zusammen zur Käseplatte abends im März funktioniert
das halt. Rosé, das stimmt. Also ja. Es gibt natürlich welche, die schön reifen und dann kriegst du das Thema wieder. Ich finde, Rosé ist an der Stelle so ein bisschen wie feinherber Riesling. Eigentlich gibt es monumental großartige feinherber Rieslinge, 20 Jahre gereift, wo du so denkst, oh, das ist ein ganz eigenes Thema. Die allermeisten leben aber einfach nur vom Süße-Säure-Spiel, sind schön und wie du sagst, je wärmer draußen, desto netter und schöner funktioniert. Das haben noch den Vorteil, dass sie nicht so viel Alkohol haben und sind so ein bisschen monothematisch unterwegs. Aber du kannst natürlich reifen und du kannst auch Rosés im Holz ausbauen und dann, also nicht nur Château des Clans und oder de Clans und dann Domaine Ott, sondern auch kleinere Sachen. Man muss dann nicht gleich die ganz großen Sachen rausholen. Aber natürlich, wenn du sowas wie de Clans dann mal gereift trinkst, dann denkst du schon so, uiuiui.
Das ist schon ganz gut.
Hat ja nur mit dem eigentlichen Thema, was der normale Mensch mit Rosé verbindet, nicht mehr so viel zu tun. Es ist halt irgendwie feinstes Holz und super komplex und das stimmt schon.
Oh, ob ich jetzt damit mitgehe? Feinherber Riesling ist ja Rosé unter den Rieslingen.
Ja, doch. Okay. Sagt jemand, der das wirklich sehr gerne mag. Also wir sind jetzt gerade beim Auswählen der Weine für den Riesling-Swag und meine Frau kommt ja mit und die trinkt Riesling gerne off-dry sozusagen. Mhm. Und da muss ich dann auch mal gucken, dass wir ein bisschen was Feinherbes mitbringen. Ist auch ganz interessant. Bisher sind da vor allem trockene Sachen und dann nachher so ein bisschen edelsüße Sachen. Aber das, was Feinherbes hat da noch keiner vorgeschlagen in groß.
Das wär vor 15 Jahren komplett anders gewesen, oder?
Aber Feinherb und groß ist schon echt schwierig.
Das ist schwierig,
ein paar große feinherbe Weine, die sich nicht durchsetzen konnten. Also ich habe das jetzt mit, ich sag's mal, Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass der Fairfels von Clisserard-Weiler nicht mehr Feinherb ausgebaut wird, sondern als großes Gewächs nach Bernkastel-Ring. Und das ist einfach nur Perlen vor die Säue. Das war ein großartiger Wein und der war auch immer ausverkauft, aber es gab da keine Sekundärmarktnachfrage für oder sowas. Und es sind gut, es sind 1050 Stöcke, die da in dem Fairfels stehen und dann sind es irgendwie 1050 Flaschen. Und damit ist klar, dass das, du hättest du wahrscheinlich auch Fruchtsüß verkauft bekommen. Also du kriegst das immer irgendwie verkauft, aber er ist halt nicht zu wirklich großem Ruhm gelangt. Und jetzt machen sie ihn halt trocken und wahrscheinlich hoffen sie darauf, dass das in 10 Jahren dann sowas wie der G-Max von der Mosel ist. Weil es einfach besser funktioniert. Und insofern...
Es ist schon spannend, weil wir ja mal so einen kurzen Peak hatten, dass alle Cabi so gefeiert haben. Ne? Mhm. Und auch sich preislich so ein bisschen Sachen verschoben hatten in den Versteigerungen und so. Auch bei Egon Müller sich diese Lücke geschlossen hat, so ein bisschen, ne? Von Cabi hin zu Spätlese und dann Auslese. Das ging da bei Cabi viel höher als...
Genau, bei der einen Versteigerung, bei der ich war in Trier, war es tatsächlich so, die Cabis immer teurer als die Spätlesen. Aber das war befeuert erstmal durch so ein paar 100 Punkte von verschiedenen Verkostern für die Cabis und die Ansage, das ist jetzt mal seit langem wieder ein klassisches Cabi-Jahr und sowas werden wir in Zukunft nur noch einmal alle 10 Jahre haben. Und deswegen sind da alle eingeritten und haben wir die Wilden mitgenommen und dann kam sowieso jetzt die Wirtschaft, der wirtschaftliche Abschwung, deswegen ist das im Moment ein bisschen vorbei. Ja, auf jeden Fall aber zurück. Also es hat noch keiner was Feinherbes angeboten und auch noch keiner irgendwelche Cabis angeboten. Und bei so einem Swag, wo es eben besonders großes Zeug geben soll, da sind sie alle dann irgendwie doch bei irgendwelchen GGs oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch einen Feinherben Hahlenberg R aus 2005. Das ist dann in meinen Augen schon echt swagfähig sozusagen. Ja, 20 Jahre alt, ist leider nur eine Eintel. Das heißt, wenn meine Frau das trinken will, dann müssen wir den Leuten ihre Probeschlucke kürzen. Aber kriegen wir hin.
Hallenberg R, wahnsinns toller.
Ja, und ein 2,5 ist natürlich schon echt nochmal. Oder ich hätte sonst noch. Ne? Auch so ein Wein, der nicht mehr gemacht wird, Feinab, von Nick Weiss, St. Urbanshof, die Laurentiuslei, wird, glaube ich, jetzt als GG gemacht oder sowas. Oder als da gab es nämlich auch eine feinherbe, große Lage sozusagen. Mhm. Davon habe ich nur eine Magnum aus 2,6. Das könnte man notfalls auch mitbringen. Das ist ein zweites Beispiel von einem ehemals großen feinherben Wein der Mosel, den es nicht mehr gibt. Einfach ersatzlos gestrichen, weil es keiner... So, man kann nicht behaupten, dass es keiner haben wollte, das wäre gelogen. Aber weil es nicht so gewürdigt wird und weil damit vorher einfach keine 100 Punkte kriegst.
Das stimmt wohl. Josie Leitz hat das mit Berg Kaiser Steinfels auch gemacht. Das war auch ein feinherber Lagenwein, der dann zum GG wurde. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, sollen wir mal kurz über die Prowein reden?
Ja.
Warst du auf der Prowein?
Nein, ich habe geschwänzt.
Warum warst du denn nicht auf der Prowein?
Weil ich keine Moderation hatte. Und dadurch dann für mich das nicht so spektakulär oder nicht so relevant war. Also ich fahre ungern hin, um Leuten die Zeit zu stehlen, weil das ist so teuer für die. Habe ich aber hier schon mal erzählt, dass ich es immer schwierig finde, wenn man dann so als Presseheini da ankommt und denen die Zeit steht und dann geht eventuell ein potenzieller Importeur vorbei und sagt, oh, der ist gerade so voll.
Ja, klar. Und wie ist denn so deine Wahrnehmung gewesen nach der Prowein? Stimmungsmäßig. Gut, schlecht, mittel.
Meine Wahrnehmung ist so, dass man, also das ist eine sehr politische Geschichte, alle, ja, und die Prowein ist tot und jetzt die Wine Paris. Ich weiß nicht, ich habe heute gerade mit der Wines of South Africa telefoniert, weil ich eine Geschichte über südafrikanischen Wein für Meiningers Weinwirtschaft schreibe. Und Petra Meyer, die seit 20 Jahren für WOSA spricht in Deutschland, sagte, also aus der südafrikanischen Sicht gibt es nur eine einzige Aussage, best Prowein ever. Mhm. Und das kannst du dann mal 60 nehmen, alle, die da waren. Ich habe noch gar nichts anderes von irgendeinem Südafrikaner gehört als best Prowein ever. Das war mal eine Ansage. Die hat da keinerlei Aktien drin oder sowas. Die muss nichts schön reden und sie sagt, ja, wir dachten ja auch Wine Paris und so. Wir Südafrikaner gehen immer dahin, wo es den besten Fisch zu angeln geht, nicht da, wo man am schönsten Ufer steht. Das ist einfach so in der südafrikanischen DNA. Wir würden sofort nach Paris gehen, wenn da mehr Business zu machen ist. Wir gehen dahin, wo es Business gut ist, nicht wo wir uns wohlfühlen oder sonst was. Und sie sagt, und vor dem Hintergrund ist eben diese Aussage best Prowein ever, klare Ansage. Und ich habe von vielen anderen auch gehört, nun gibt es Regionen, die einfach gerade abkacken auf gut Deutsch. Und dann kannst du es natürlich immer schön auf die Prowein blamen. Die Frage ist ja, ob die in Paris bessere Geschäfte gemacht hätten. Wenn ihre Weine niemand mehr haben will, dann...
Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe mit zwei, drei Winzern aus der Pfalz gesprochen, eher so zweite, dritte Reihe, und habe gefragt, wie war es denn für euch so? Also die nicht so mit dem VDP da sind, sondern ihren Stand selber bezahlen müssen. Und die meinten, also alle drei, die ich gefragt habe, meinten eigentlich auch, wir sind total zufrieden, wir haben aber auch was anders gemacht. Und zwar... sind wir nicht hingegangen und haben so informelle Briefe verschickt, wie man es noch früher gemacht hat. Ah, wir sind auf der Prowein, kommen Sie doch vorbei und so. Sondern wir haben gezielt Leute angeschrieben per E-Mail und haben dann ein bisschen Kontakt aufgenommen, haben die dann auf der Prowein getroffen. Und das war total gut. Und die haben nämlich auch gesagt, dieses Jahr viel besser als letztes Jahr. Mhm. Weil die aber auch, glaube ich, sich so ein bisschen angepasst haben und nicht mehr so dieses, okay, ich stelle mich mit dem Stand dahin und warte, dass jemand kommt, sondern ich nutze diesen Stand und diesen Tag und schreibe genau die Leute an, wo ich weiß, die kommen, um die dann an meinen Stand zurückzuführen. Ich werde jetzt mal an Ostern, sehe ich da ein paar von, werde jetzt mal fragen, wie sieht es businessmäßig aus? Also es ist ja immer so eine Sache, okay, auf der Prowein war super, aber wie sind die Bestellzahlen und so? Ich weiß von einer, die haben direkt auf der Prowein nach Dänemark verkauft. Also da war es direkt super.
Ja,
also ich glaube nämlich auch, dass da der Abgesang ein bisschen zu groß ist und dass sich da jetzt eher ein bisschen was konsolidiert. Und ob das jetzt wirklich jetzt alles so superlativmäßig, jetzt geht alles nach Paris und so, ob das wirklich so stimmt, weiß ich auch nicht.
Also ich hatte mit Lisa Bund schon letztes Jahr gesprochen, die war in Paris. Für deutsche Weingüter gibt es in Paris nichts zu gewinnen. Mhm. Kann jeder mal hin, ist toll, man fühlt sich dann auch wohl, man mit den Bistros und so, und man trifft bestimmt auch ein, zwei Importeure. Aber ob man da jetzt wirklich neues Geschäft generiert, weiß ich nicht. Also für die Deutschen wird die Prowein immer eine relevante Messe bleiben. Die Frage ist ja, was machen jetzt die Leute, die, was weiß ich was, aus Sizilien heraus nach Kanada verkaufen wollen. Wird dieses Geschäft auf der Prowein angebahnt oder auf der Wine Paris? Das können wir alles gar nicht beurteilen. Und, genau. Und das ist aber bei den Südafrikanern so, weil das deutsche, die deutsche Nachfrage leider seit Jahren so ein bisschen siecht. Wir sind immer noch der zweitwichtigste Markt für die Südafrikaner, aber da ist halt kein Wachstum so in Sicht und deswegen müssen die jetzt auch mal andere Sachen aufreißen. Und die haben in Düsseldorf andere Sachen aufgerissen. Das heißt, dieses Best Pro Wine Ever bezog sich nicht auf das Deutschlandgeschäft. Mhm. Dieses Best Pro Wine Ever bezog sich wirklich darauf, jetzt dann doch zu sagen, wir haben jetzt mal eine Tür aufgemacht, auch mit mehreren Weingütern oder sowas, nach, was weiß denn ich, gut, in Dänemark sind die schon, aber sagen wir mal, nach Kanada oder nach irgendeinem anderen europäischen Land, wo sie noch nicht so richtig importiert waren. Und das hat in diesem Fall in Düsseldorf stattgefunden.
Das wäre mal eine spannende Frage, die man wahrscheinlich gar nicht so gut beantworten kann. Wie ist eigentlich das Geschäft von italienischen Winzern, die nach Düsseldorf gehen, um Export nach Kanada oder Brasilien oder so zu machen? Wie sich das verlagert, ob das dann vielleicht nach Paris geht oder nicht?
Genau, also die sind insgesamt, das habe ich von Leuten aus dem italienischen Umfeld gehört, nicht so glücklich gewesen wieder. Aber eine Sache ist, was du öffentlich so kundtust und von wegen ist es die Messe und die sind ja nicht doof. Die meisten von denen sind nicht doof, die machen interne Manöverkritik, die schauen sich ihre Zahlen an und wissen dann schon, ob das jetzt Düsseldorf war oder ob das vielleicht einfach wirklich ihr Produkt ist. Und wir haben 25% zu viel Wein auf der Welt. Ey Leute, das ist so viel. Ja, und das ist natürlich dann der mengenmäßig größte Erzeuger und der flächenmäßig größte Erzeuger, Italien und Spanien, auch am meisten auf die Mütze kriegen, ist jetzt keine Hexerei.
Ja, klar.
Und dass das dann auch noch sich auf der größten Messe am deutlichsten zeigt, ist auch einfach nur pure Logik. Also alles andere wäre ein Wunder. Die Frage ist, ob es überproportional viel ist. Und das werden die uns gar nicht erzählen.
Hm. Und ob die teuren Hotelpreise in Düsseldorf stehen.
Das ist wohl tatsächlich deutlich besser geworden jetzt durch diese Initiative. Und die Hoteliers haben es auch mitbekommen. Das habe ich nur aus offiziellen Pressemitteilungen, da habe ich also keinen Insider-Talk, aber die haben den wohl tatsächlich auch mal gespiegelt, wie viel auf dem Spiel steht. Dass nämlich wirklich alles auf dem Spiel steht. Die haben den wohl die Zahlen der Wine Paris gezeigt und gesagt, Leute, es geht hier wirklich darum, dass ihr in 2 Jahren gar nichts mehr vermietet, wenn ihr jetzt nicht von der Giernummer runterkommt. Und das scheint ganz gut funktioniert zu haben.
Ja. Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe zwischendurch mal gehört, dass es war jetzt hier, wie hieß die Messe in Karlsruhe?
Eurovino.
Das halte ich ja für ein Strohfeuer, ohne dass ich auf der Eurovino gewesen wäre. Aber das liegt so blöd. Also wenn ich ein Winzer aus Sizilien bin, dann ist Karlsruhe für mich, um mich mit einem Importeur aus Kanada zu treffen, echt nicht so cool. Weil
das ist aber gar nicht der Zweck. Also die Eurovino ist, glaube ich, eher eine Messe, in der es darum geht, dass direktvermarktende Weingüter, dass Weingüter aus dem europäischen Kontext auf Händler treffen. Und das ist ja durch die Liberalisierung des Paketmarkts etc. immer häufiger der Fall und dann auch durch den Kostendruck auch immer häufiger der Fall, dass mehrere kleine Händler sich zu so einer kleinen Einkaufsgenossenschaft zusammenschließen und dann einfach mal 3 Paletten bei irgendeinem Weingut im Burgenland bestellen. Und das soll letzten Endes da angebahnt werden, bis hin zu sogar nur 120 Flaschen bestellen. Also das ist so eine kleinere Nummer und das ist eher, das ist so, glaube ich, etwas, was in jedem Land auch mehr als einmal geht.
Ja, klar. Ich wollte euch loben für die letzte Folge, die du mit Sascha gemacht hast, zum Champagner. Ich fand die sehr gelungen.
Dankeschön.
Und auch so die Aussagen zum Fear of Missing Out und so. Mein erster Fear of Missing Out Moment, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, war ja immer die Fein. Die lag bei Anja im Laden rum.
Ah, hast du mir erzählt.
Ging ich immer so, wenn mal Flaute war, weil als Weinhändler hast du ja nicht immer was zu tun.
Ja, genau.
So. Wenn das Anja hört, die haut mir jetzt nächstes Mal eine. Dann bin ich auch mal so die Feinen durchgegangen und durchgeblättert. Und dann war immer so, und die ganzen teuren Bordeaux und hast du nicht gesehen. Und dann war immer so dieses, ich bin da raus und so. Und wenn man das alles mal probiert hat, dann ist man so ein bisschen entspannter. Und ich teile eure Meinung, die ihr über den Champagner da veräußert habt. Das fand ich sehr gut. Und mir ging es bei der Krugprobe auch genauso. Danach fehlte mir ein bisschen dieses, ach, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe was gelernt. Aber es war jetzt nicht so eine super komplexe Story, die ich gelernt habe, sondern es waren eher so kleine Erkenntnisgewinne. Okay, wenn das alt ist, schmeckt es so. Wenn das jung ist, schmeckt es so. Wenn das außer der Reihe tanzt, dann finden es alle am besten.
Ja.
So, und dann war das auch aus. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich bei der Probe dabei war, weil für mich war das jetzt ein guter Erkenntnisgewinn. Aber ob man das jetzt unbedingt so ganz oft machen muss,
weiß ich
auch nicht. Glaube ich auch nicht. Was sagst du hierzu?
Zu diesem Wein sage ich, dass er tatsächlich nach Apfelringen riecht, aber danach wie ein Rotwein auf mich wirkte. Mhm. Also es ist ein Rotwein, der auch dann eine gewisse Beerigkeit, aber tatsächlich eher am Gaumen liegt. Das Glas ist gerade ist leer und riecht jetzt wieder mehr nach Apfelringen als zwischendurch. Dazu noch ein bisschen blonder Tabak. Das ist angenehm frisch. Mhm. Das ist auch in der Rotfruchtigkeit dann am Gaumen angenehm frisch, leicht beschwingt. Hat einen schönen Trinkfluss ist ja immer so ein... Darüber können wir mal eine Folge machen. Ja,
wirklich.
Sagen wir mal so, also hat einen gewissen Spuckwiderstand und lässt sich wirklich gut runterschlucken und schnell austrinken. Wirkt im Alkohol moderat und dadurch insgesamt gefährlich. Ne? Also das ist so, das ist ein Zechwein. Ich finde ihn auch nur mittelkomplex, mittellang, fröhlich. Also wenn du mir jetzt sagst, das ist als ganz großer Wein gemeint, dann wäre ich schade, würde ich sagen, schade. Das wirkt auf mich wie ein Spaßwein, den man, also ein Anlasswein, würden wir das jetzt wieder nennen, den wir irgendwie auf Terrasse oder sonst was nehmen. Bei der Frucht, das fand ich ganz interessant. Ich habe zwischendurch in der Frucht sehr mich erinnert gefühlt an Grenache. Aber es gibt keinen Grenache, der so leicht ist. Das funktioniert nicht. Also das schmeckt wie 12,5 Alkohol, das schmeckt vielleicht 13. Aber dann ist auch Schluss. Und Grenache fängt bei 13,5 eigentlich erst an. Zumindest wenn er diese Walderdbeerfrucht dann irgendwie hinbekommt. Das ist so eine Geschichte, also unabhängig von dem Apfelring in der Nase, am Gaumen hat das schon eine klare Rotfruchtigkeit. Und da habe ich dann so ein bisschen überlegt, was ist, nicht nur ein bisschen, ich habe dann intensiver überlegt, was könnte das denn sein? Die Struktur, also leicht und zechig ist natürlich, denkst du mal als erstes an Pinot in unseren Breitengraden, aber ich fand es aromatisch eben ganz anders. Und dann habe ich überlegt, was ist denn so fröhlich und doch irgendwo cool Climate. Für Chianti hat es mir eigentlich nicht genug Säure nach hinten raus, denn es ist tatsächlich ein bisschen beschwingt nach hinten, einfach, deswegen war ich auch nicht bei Pinot. Und da bin ich dann an meine Grenzen gestoßen, so auch, was könnte das sein? Aber ich würde sagen, wir sind 2-3 Jahre alt, wir haben gebrauchtes Holz oder vielleicht sogar Stahl, wir haben keine langen Experimente mit ewig langer Maischegärung oder dick unterstoßen oder sowas, das ist so ein bisschen nach einem Standardschema und das ist nicht bös gemeint gemacht und soll gefallen und gefällt. Super.
Sehr schön. Italien war richtig übrigens.
Ja, okay, das kommt gut hin, ja. Die Flasche sieht nach Piemont aus. Was haben wir denn
da?
Lange Nebbiolo. Ach, guck mal, ja.
Lange Nebbiolo Grasso.
23, ganz jung. Ja, das ist dann aber auch auf der fruchtigen Seite aufgebaut. Gavarini von Elio Grasso. Das ist schön.
Als ich überlegt habe, was ich mitbringe und überlegt habe, was ich erzähle, bin ich nochmal über die Rosé-Geschichte gestolpert. Mhm. Und ich finde ja, Lange Nebbiolo, egal ob man jetzt eher einen auswählt wie den hier von Elio Grasso, der schon ein bisschen mehr Frucht mitbringt. Mhm. In diesem Jahrgang, manchmal sind die auch ein bisschen strukturmäßiger. Oder einen, der halt ein bisschen mehr Struktur mit in der Flasche hat. Die kosten immer so um die 20 Euro, der hier auch. Und ist meiner Meinung nach eine super Alternative zu Rosé, wenn es wärmer wird und du was Gegrilltes hast. Weil das kannst du ein bisschen kühlen. Das ist jetzt auch ein bisschen gekühlt. Mhm. Das trinkt sich so leicht und fruchtig und schön zu einem Barbecue, wo du vielleicht jetzt kein Rosé haben möchtest, sondern ein Rotwein, der ein bisschen mehr nach Rotwein auch schmeckt und so. Und der trotzdem nicht mit ganz viel Alkohol um die Ecke kommt.
Ja, frisch dich. Und so ein bisschen blumig dabei noch ist und so. Das ist schön. Wir haben immer noch schwarze Gläser. Deswegen habe ich aber mal darauf geachtet, beim Einschenken, der ist sehr hellfarbig.
Ja, ist wirklich extrem hellfarbig.
Sehr hellfarbig. Mhm. Und wir haben aber doch 13,5. Guck, das hätte ich nicht gedacht. Das ist aber ziemlich
wirklich so
gut gemacht, ja. Aber man muss auch Vorsicht dazu sagen, es gibt auch deutlich ich sag mal, anspruchsvollere Langeneviolo, die versuchen, so ein kleiner Bruder des Barolo zu sein. Ja. Das ist hier ja genau gar nicht der Fall. Der versucht überhaupt nicht, kleiner Bruder des Barolo zu sein. Der versucht, die fruchtige Seite hervorzukehren, ganz wenig Tannin aufzubauen. Das bedeutet im Zweifelsfall, hier ist wirklich gar nichts untergestoßen worden, sondern das ganz vorsichtig.
Ein bisschen Gerbstoff hat er
ja, schon. Ja, natürlich. Ein bisschen Gerbstoff hat er, klar. Also das war ja auch als Rotwein dann schnell zu erkennen.
Mhm. Aber es will eben nicht ein kleiner Barolo sein. Mhm. Und das findet man schon auch im langen Nebbiolo. Und das ist schön, weil das ist so eine eigene Interpretation des Nebbiolos ist. Und das finde ich total toll.
Gut gemacht, ja.
Ja. Schön. Mhm.
Wir trinken Pitacum 2020 aus dem Biasso von Bodegas Pitacum. Ein Rotwein aus Mencia. Cheers.
Cheers.
Ja, 10. Dezember 2024, Teil 2. Ne? Also mein wichtigster Weintag in Sachen Theorie.
Du hattest es angekündigt.
Genau.
Oder angedroht, je nachdem.
Wir haben schon angefangen damit. Wir hatten an diesem 10. Dezember drei Stationen auf unserer Reise, die ja von Madrid bis Porto ging. Und wir waren im Biasso unterwegs. Und der erste Teil war der Besuch der DO Biasso, also des Consejos. Mhm. Und es war so ein bisschen lame, weil die uns ein Video gezeigt haben, das fast eine Stunde ging. Da hätten sie uns auch einen YouTube-Link schicken können. Aber okay. Und dann gab es vier Weine zu verkosten, weil es nicht so viel. Und zwei Weine sind, finde ich, ja, sehr nett, weil die machen zwei DO-Weine, weiß und rot, jeweils ein. Und das ist in der Blindverkostung, können die Winzer anstellen, aber Jury sind die Winzer. Das heißt, die Kollegen wählen im Prinzip jedes Jahr unter ihresgleichen einen Wein aus, von dem sie sagen, das ist die Seele des Biasso. Mhm. Der wird dann gefüllt und auf Veranstaltungen ausgeschenkt und so. Und ich habe nicht genau geguckt, ich glaube, es steht überhaupt nicht drauf, wer es ist. Das ist nur für die Ehre.
Ach, spannend.
Du weißt halt, dass deine Kollegen dir diese Ehre haben zuteil werden lassen. Es kann sein, dass es hinten irgendwo versteckt draufsteht. Es wurde uns auch nicht groß gesagt, wer das war oder sowas. Es gab nur den DO-Wein. Es gibt sowas Ähnliches in Deutschland mit der Mosel-Auswahlprobe, aber da werden dann die Weine tatsächlich so eingekauft. Also an der Mosel wird zum Beispiel auch in großen Auswahlproben festgelegt, welche Weine jedes Jahr bei offiziellen Präsentationen der Mosel dann entsprechend ausgeschenkt werden. Kannst dich bewerben, kostet nichts für, also natürlich, also die Teilnahme kostet nichts und dann kannst du, wenn du gewinnst, wirst du ausgeschenkt.
Ist ja voll das charmante Modell eigentlich. Ne?
Ja.
Ist total cool, wenn man sagt, okay, ey, wir wollen einen repräsentativen Rheingau-Riesling. Mhm. Und wir schreiben nicht drauf, welcher Produzent, sondern wenn der Gebietsverband Rheingau irgendwo einen Empfang hat, dann wird dieser Wein ausgewählt und Kollegen wählen den untereinander aus.
Ist auch sehr schön.
Ganz charmant.
Ja. Und die anderen beiden Weine, die es dann gab, das waren so ein bisschen die so Leuchtturmweine besonders gut. Also bei dieser DO-Repräsentanten, die sind auch gut, aber die sind auch, sag mal, nicht so teuer, dass man damit jetzt irgendjemand abschrecken würde oder sowas. Es geht ja auch darum, das Geld wird ja meistens irgendwo auch in der Basis verdient. Deswegen müssen die in gewisser Weise geerdet sein. Die anderen Weine, die dann gezeigt haben, kannte ich sehr gut, habe ich beide in der Vipino-Kollektion. Ist natürlich mal ein fetter Schulterklopfer, ja? Wenn sie dann irgendwie sagen, übrigens, und dann hier jetzt Bodegas Estefania, das ist so richtig gut. Und das sind zwei der drei Weine, die ich in meiner Vipino-Kollektion habe. Alles gut, prima. Also ein Godello und ein Mencia. Und für mich war das also entsprechend natürlich dann jetzt nichts besonders Neues. Spannend ist aber die Klassifikation, über die Sie mit uns gesprochen haben. Ich kannte die schon, weil wir ein Video über das Biasso bzw. über die Rebsorte Mencia gemacht haben. Und ich weiß auch, dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die diese Klassifikation mit Interesse verfolgen, wie das funktioniert. Und das hat damit zu tun, dass sie anders ist als viele andere. Und ich glaube, ich habe die Geschichte vielleicht hier schon mal irgendwo erzählt. Wenn ich sie schon mal erzählt habe, dann habe ich sie damals besser erzählt als heute, weil ich sie nicht mehr so ganz zusammenbekomme. Aber ich war mal irgendwo bei einer Veranstaltung mit irgendwelchen VDP-Menschen und da hat irgendjemand diese Leute so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, auf die Schippe genommen, indem er sich ein bisschen doof gestellt hat und gesagt hat, also sagen Sie mal, Also je enger die Herkunft, desto besser der Wein. Das heißt also, der beste Wein ist der Gutswein, ja? Und die so, was, wieso? Naja, sagte, also ich habe jetzt hier ihr Weingut da und ich bin hier jetzt auf Apple Maps und so. Und da sehe ich jetzt hier all ihre Lagen und so weiter. Und dann sehe ich also die Lagenweine. Und wenn ich jetzt da reinzoome, dann sehe ich nur noch das Dorf. Dann habe ich den Ort. Dann ist das der Ortswein. Und wenn ich ganz doll reinzoome, dann habe ich das Gut. Dann habe ich doch den Gutswein. Das muss doch noch so... Das ist natürlich Bullshit, weil alle Flaschen kommen aus dem Gut, ja, egal, wo die Traum herkommt. Aber man kann es ja lustigerweise mal so machen, aber fand ich ganz, ganz lustig. Und im Bierso ist es aber tatsächlich so, dass die einfachste Stufe ist DO Bierso. Und das nächste ist der Ortswein Vino de Villa. Und dann kommt der Vino de Parache. Das übersetzen die im Englischen mit Estate Wine. Parache ist ein etwas schwieriges Wort, heißt auch Webseite. Das heißt eigentlich auch Ort, heißt aber sozusagen hier der Fleck, wo du gerade bist, sozusagen. Oder die Gegend, Gegend könnte man auch sagen, wie auch immer. Aber sie übersetzen es ins Englische tatsächlich als Estate. Und dann kommen die Vigna Classificada und Gran Vigna Classificada. Und das Interessante an der Stelle ist einfach, dass es viele Ecken auf der Welt gibt, wo der Dorfbegriff anders ist als bei uns oder in Frankreich. Irgendwann habe ich mal über den Weiler referiert, recherchieren, ja, mit dem Flur und Weiler und sieben Häuser dürfen dann Weiler und so. Müssen wir nicht wiederholen, weiß ich auch gar nicht mehr genau. Aber es ist tatsächlich so, wir haben das sehr gut zusammengefasst und ich glaube, ab sieben Häusern darfst du dich Dorf nennen oder sowas. Darunter bist du halt irgendwie Weiler und ein Weiler. Und alles, was dann rund ums Dorf ist, wird dann geografisch zu dem Dorf noch so zugewählt. Und es gibt eine ganze Menge Ecken auf der Welt, wo das nicht so ist. Wir müssen jetzt nicht spanisches Verwaltungsrecht hier auswählen. Ich sag nur so viel, unsere spanische Wohnung, wir haben ja eine Wohnung in Spanien beispielsweise, die hat eine Postadresse mit einem Dorf und dieses Dorf ist 16 Kilometer entfernt. Und zwischen uns und diesem 16 Kilometer entfernten Dorf sind 5 Dörfer, zu denen wir nicht gehören. Mhm. Weil bis zu einer gewissen Größe ist nur, was in dem Dorf ist, sozusagen auch wirklich Dorf. Alles, was außerhalb liegt, gehört zum, ich sag mal so, zur Kreisstadt, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Und deswegen sitzen wir offiziell in Manilva und Manilva ist ganz, ganz weit weg von uns.
Ich glaube, es ist so ein bisschen wie die Nummernschilder. Das passt ganz gut in Deutschland. Ne? Also du hast dann Kaschel ist Bad Dürkheim, aber dein Nummernschild ist auch Bad Dürkheim, wenn du in, weiß ich nicht, Bockenheim bist oder so.
Genau, aber wenn du in Bockenheim bist, dann machst du Bockenheimer Wein. Wenn du aber 200 Meter außerhalb von Bockenheim machst, dann machst du Dürkheimer Wein. Das ist das Spektrum. Also solche Sachen gibt es in anderen Teilen der Welt und diese Teile der Welt haben mit diesem Ortsweinprinzip deswegen unter Umständen Schwierigkeiten. Und noch eine andere Geschichte, was nämlich eigentlich das Spannende beim Parache versus Villa ist, oder wie, ja, Entschuldigung. Parache ist ohne Zukauf.
Okay.
Denn es hat ja nicht jeder einen Adler auf der Kapsel, der weggelassen wird, wenn Zukauf da ist.
Ja.
Ja, ist und so. Also das ist ganz wichtig. Also der Estate-Wein ist sozusagen dann ohne Zukauf und der Vino de Parache. Und das andere Interessante ist dann die Unterscheidung bei den Classificadas. Die werden nämlich immer neu klassifiziert. Du musst dich 5 Jahre lang klassifizieren mit deinem Weinberg, damit du einen Gran Vigna Classificada machen kannst. Also du gehst hin, sagst, das ist ein besonderer Wein, du kriegst dann irgendwie deine Zulassung, es wird auch wieder verkostet. Und wenn du das 5 Jahre hintereinander schaffst, dann kannst du unter Umständen einen Gran werden, wobei du trotzdem dann nochmal weniger Ertrag hast. Also der Classificada hat sowieso schon mal 30% weniger als für den Ortswein zugelassen ist und der Gran hat dann nochmal 35%. Aber du musst es immer wieder machen und die Idee dahinter ist halt vor allem auch, wenn du zum Beispiel neu bestockst, den Weingut, den Weinberg, dann ist die Dings weg. Dann ist er auch nicht mehr Gran Classificada. Dann fängst du neu an, dann musst du wieder 5 Jahre Classificada werden, bevor du Gran Classificada machen kannst. Ehrlich? Das heißt also, die deutsche Idee und auch die französische Idee, dass du die Güte einer Lage, unabhängig von dem, was da drauf wächst, einschätzt, die gibt es da nicht. Und die gibt es auch in anderen Teilen der Welt, diese Vorstellung nicht so ganz. Also die Idee, man muss dazu sagen, du hast im Bierso, 50% der Reben sind über 100 Jahre alt. Weitere 30% sind über 50 Jahre alt. Also 80% gelten als alte Reben. Und das Durchschnittsalter der Reben ist auch 100. Weil von diesen 50% über 100 sind auch etliche 170 Jahre alt. Ja, das heißt also, die jungen Reben, die dann in letzter Zeit dazugekommen sind, werden dann nochmal übertroffen von, auf eine Junge gibt es 2, die 170 Jahre alt sind, sodass du insgesamt dann noch ein Durchschnittsalter von 100 Jahren hast. Und das ist für die mega wichtig, Und deswegen haben sie diese Bestockung sozusagen so in den Vordergrund gestellt und gesagt, wenn dir die Hütte abbrennt beispielsweise, dann ist vorbei mit Klassifikada, dann fängst du wieder von vorne an. Weil das bei denen ganz anders aussieht. Und die sagen eben, die Idee, der Glaube, dass wir jetzt bei der VDP-Klassifikation oder auch in Burgund, dass die Güte einer Lage eigentlich völlig unabhängig davon ist, was du da hinstellst, das ist halt nur ein Glaube. Wir glauben da nicht dran.
Kann man ja auch mal drüber nachdenken.
Ja, fand ich auch. Muss man vor allem auch nicht eine eigene Meinung zu haben. Kann man einfach mal so stehen lassen. Und deswegen aber verstehe ich, dass es eine ganze Menge Ecken auf der Welt gibt, die sich diese Klassifikation sehr genau angucken.
Ja.
Weil im Priorat hat man ja auch schon mit den Klassifikalas angefangen und sowas. Das gibt es auch in anderen Ecken. Im Rioja reden sie auch über Lagen und so. Aber hier gibt es halt noch so ein paar zusätzliche Geschichten, die dazu führen, dass tatsächlich viele sagen, also gerade im Übersee, weil wir gerade eben über Südafrika gesprochen haben. Und so, da gibt es ja auch, in Südafrika gibt es ja Single Vineyards, die ein zusammenhängender Vineyard sind, die gar keine Namen haben. Die heißen dann Plot 57 oder Schubert Block B in Neuseeland, ganz berühmt. Das ist auch hier bei den Bierzo-Weinen zum Beispiel so, dass diese Klassifikadas, das sind meistens gar keine echten historischen Weinberge, weil die dieses Konzept so auch nicht haben. Die Parzellen müssen aneinander grenzen. Du kannst also 5 Parzellen zu einem Klassifikada zusammenfassen. Ja, wir haben einen Wein probiert, der hat 100.000 Flaschen, dann denkst du, Massenproduktion aus 100 Weingärten.
Ja, krass.
Ja, wird dann separat nach Böden vinifiziert. Kannst du nicht 100 Fässer machen, wirst du irre. Weil es sind dann ja entsprechend immer nur 1.000, wären dann ja immer nur 1.000, also 750 Liter Fässer, da wirst du ja irre, musst du aber größere Tanks haben. Deswegen wird das dann nach Böden. Womit wir beim zweiten Teil, weil wir sind dann, oder erstmal mittags sind wir dann essen gewesen in so einem sehr rustikalen, bumsvollen Restaurant. Das mittags davor war mit einer Wahnsinnsweinkarte und haben dann die Kollegen alles von Raúl Pérez bestellt, was da war. Seine eigenen Sachen, die Sachen von Favien Weingut, da wo er noch als Berater da ist, wurde alles irgendwie bestellt, weil alle kannten das logischerweise. Das war total nett. Als dann die Kellnerin sagte, oh, ich habe da ganz viele Weine von Raúl irgendwie so. Ja, super Sachen. So, oh, das rieche ich ihm aus, da freut er sich. Ach, kennst du ihn? Du hast mein Cousin. Aber er ist sowieso Donnerstag hier, weil die sind ja jeden zweiten Donnerstag, sind all die Winzer, die ihr hier auf der Karte seht, da drüben beim Winzerstammtisch vom Bierzo. Und wenn Raúl nicht irgendwie unterwegs ist und national, dann ist er auch immer mit dabei. Deswegen haben wir übrigens auch diese Karte, weil alles, was ihr hier auf der Karte habt, sitzt da jeden zweiten Donnerstag hinten in der Ecke. Das war mal nicht so nett, weißt du, so super rustikal, weil wir letztes Mal über Reisen in Spanien geredet haben, wie das anders ist als in Burgund. In Burgund hast du sowas nicht unbedingt. Und dann waren wir weitergefahren zu Pitacum. Und Pitacum ist das Weingut der Terras Gauda-Leute. Sagt ihr Terras Gauda was? Terras Gauda ist Rias Baixas. Die haben so ein komisches Etikett. Ich finde,
Der klingelt es zumindest ein bisschen.
Das ist so eine Westernschrift, finde ich. Es war so die ersten nonkonformistischen Weißweine aus Spanien, die überhaupt in Deutschland irgendwie reüssieren konnten. Gingen dann über den Wein und Vinos auch so ein bisschen rum. Und ganz toller Albarino. Und das sind auch total nette Leute, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne die nicht, aber einer unserer Mitstreiter war irgendwie, sagte, super. Und das war ein sehr spannender Besuch. Das war der zweite super spannende Besuch. Also der erste, diese Geschichte, habe ich ja jetzt schon erzählt. Die zweite Geschichte war, wir kamen dann zu Pitacum und der Winemaker stellte sich vor, da musste übersetzt werden, sprach kein Englisch und sagte, ich bin 56 Jahre alt, ich mache seit 46 Jahren Wein. Ich bin als 10-Jähriger das erste Mal mit meinem Opa hier da oben in diesem Weinberg gewesen und habe mitgeholfen. Und seitdem bin ich hier. Ich war zur Ausbildung nochmal weg oder sowas, aber der war wirklich sehr, sehr
verwurzelt.
Und du hast dankenswerterweise vor einer Weile schon mal gesprochen über diese totale Besessenheit mit Böden.
Ja, ja. Obsession des Gesteins.
Auf dieser Reise waren eben auch ein paar Leute dabei, die konnten keinen Wein probieren, wenn sie nicht vorher gefragt hatten, welcher Boden das denn ist. Witzigerweise beim Mittagessen, wo sie keinen fragen konnten, haben die Weine auch geschmeckt. Ja, das ging dann auch mal ohne die Information. Und ich bin ja aber gar nicht so anders, weil als er dann so sagte, so, ja, wir haben hier also Sandböden und Granitböden, da fragte einer, kein Schiefer, und dann sagt er, nee, es gibt 3 verschiedene Arten, muss man dazu sagen, das hatten wir schon bei der DO gelernt, es gibt im Bierzo 3 Arten, Sand, Granit und Schiefer, kein Schiefer, hast du richtig gemerkt, wir sind alle wirklich, aber ich mache mich jetzt hier nicht über meine Kollegen lustig. Ich gehöre auch zu solchen Leuten. Wenn du mir sagst, ja, Sand, dann sag ich, oh.
Ach, Sand, oh.
Schiefer, oh.
Ja? Warum? Lehm, oh.
Ja, genau. Ja, gut, fette Böden, ist das versteht man ja noch. So Sand ist doch aber eigentlich auch kein fetter Boden. Muss die Gräber auch kämpfen. Keine Ahnung. Weißt du, was Granitverwitterungsboden ist? Was passiert, wenn Granit verwittert? Es bildet sich Sand.
Genau.
Aber es klingt schöner
klingt als schöner.
Sand. Granitverwitterungsboden. Der Granit verwittert und Granit hat in der Regel eine kleine Geologievorlesung. Weil genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Deswegen hier klein. Für alle die immer noch nicht genug haben vom Boden. Kleine. Also Granit verwittert dann und du hast bis zu 35% Quarzeinschlüsse in Granit in Europa. Das ist ganz normal. Und dann kommt der Wind und trägt als erstes den Quarzsand weg, weil der feiner ist. Mhm. Deswegen hast du dann Sandböden immer in den Talkesseln. Da wird der Sand dann hingetragen. Aber die obere Schicht im Granitverwitterungsboden ist ja der frisch verwitterte Granit. Da ist auch noch Sand drin, weil der kommt ja nicht pünktlich jeden Dienstag und trägt den weg, der Wind. Sondern das muss ja dann auch mal. Das ist so völlig unnütz zu wissen. Die Leute, das ist wirklich, damit kann ich hier gar nichts ableiten. Ich übrigens auch nicht. Ich habe das auch extra hierfür gegoogelt. Das ist, um mal irgendwas völlig Sinnloses zu erzählen.
Aber es ist einfach schön. Und man kann sich das nicht vorstellen, in so einem bumsvollen Restaurant, und dann bei der Verkostung und dann so, wie kein Schiefer, oh.
Ja, dann können wir gehen, hier kein Schiefer, oh. Aber ich auch so, ja, Schiefer, ah. Also irgendwie, Schiefer ist so ein Heldengestein.
Voll, ja.
Dabei ist tatsächlich in der Regel ja gar nicht dieser Tafel Schiefer gemeint. Immer wieder das Problem, dass wir in Deutschland nur ein Wort dafür haben. Alle anderen haben 2 bis 3, Slate, Schist und was weiß ich was. Wir haben immer nur Schiefer. Also Tafelschiefer ist damit ja meistens gar nicht gemeint, sondern dieses gelbe, kluppige Zeug. Nee. Ich merke das schon so bei mir, so, oh, nur Sand und Granit, schade. Und dann habe ich aber bei der Gelegenheit, das fand ich auch sehr interessant, deswegen war dieser Tag so spannend, weil ich das alles an einem Tag gelegt habe. Wir hatten einen Kollegen dabei, John. John schreibt jetzt vor allem für die Irish Times. Und John macht sein ganzes Leben lang schon in Wein. Er war lange Einkäufer und John ist über 60. Hm. War lange Einkäufer im Einzelhandel, also für so einen Wein. Weinhandels, wie heißt das denn? Für einen Weinhändler mit mehreren Filialen, für so einen Filialisten. Und dann ist er irgendwann gewechselt auf die schreibende Seite. Und ich habe John gefragt, John, wie war das eigentlich früher? Weil meine erste Weinreise war 2013, da war das schon so wie jetzt. Da ging es schon mit den Böden los. Ich weiß, meine erste Weinreise war Elsass und die haben uns ganz stolz in ein neues Zentrum geführt. Da war mit einem wahnsinnig tollen Hightech-Aufwand alle Böden des Elsass, so Bohrkerne, Plexiglas.
Ja, genau, so Röhren.
Also das war schon da. Und dann habe ich halt John gefragt, wie war das? Und er sagte, in der Regel sind das ja so Gruppen, die in einen Minibus passen, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Du bist dann rumgefahren, also seine erste Weinreise war Ende der 80er oder sowas, oder vielleicht so Anfang der 90er. Du bist dann rumgefahren mit deinen 4, 5 Leuten, mit denen du unterwegs warst. Dann kam der Mensch, dann wurden dir die Weine eingeschenkt und dann hat man die Weine probiert und dann hat man die Weine besprochen. Ja. Die Menschen, die sie verkostet haben, haben die Weine besprochen. Und dann hat der Kellermeister oder Winzer oder Inhaber oder wer auch immer dir das gerade eingeschenkt hat, angefangen, dir das zu erklären, was du da gerade besprochen hast.
Das schmeckt so, weil alles klar.
Genau. Mhm. Dieser kleine Bitterton, den ihr habt, das war übrigens im August die Hitzeperiode. Man hatte uns gesagt, es würde eine Regenfront kommen. Wir hatten fleißig entblättert und dann kam keine Regenfront. Stattdessen kam irgendwie und deswegen haben wir ein bisschen Sonnenbrand, haben wir weggeschnitten, aber kriegst du nie ganz weg. Deswegen hier kleiner Bitterton. Aber übrigens mit spätestens einem halben Jahr Reife, dann bla, wenn ihr wollt, kann ich mal einen aufmachen hier und so. So war das früher. Und es geht jetzt nicht darum, ob es früher besser war, weil natürlich haben die dann auch viel schön geredet, ist ja klar. Also jetzt sagen sie dir vorher, was du schmecken sollst und alle schmecken es. Damals haben sie vielleicht, es gibt da nicht besser oder schlechter, aber ich fand es halt einfach mal interessant, weil damals hat kein Mensch gesagt, ja, das ist typisch Schiefer. Es gab auch mal so Sachen, dass sie sagen, das ist typisch diese Lage. Das hat es auch in den 80ern schon gegeben. Und so, natürlich, dass sie sagen, ja, das ist halt, so kannst du übrigens auch immer diese Weine unterscheiden zwischen dieser Lage und dieser Lage oder sowas. Aber man hat eher gesagt, das ist typisch die Lage und nicht, das ist typisch Schiefer, das ist typisch Buntsandsteinverwitterung. Was übrigens Sand wäre, Verwitterung.
Das wäre wieder Sand. Oh.
Wenn der Wind noch nicht da war. Sonst ist es wieder Buntsandstein. Und das war dann aber so, dass wir diese Verkostung hatten mit dem Menschen. Wir waren erst im Weinberg mit 150 Jahre alten Reben. Gibt es ein paar schöne Fotos auf Insta auch. Toll, dann kam da so, ging noch Sonnenuntergang und der Kirchturm und so, Wahnsinn. Und dann waren wir drin und dann war halt nur Sand und Granit, kein Schiefer. Oh. Und dann haben wir die Sachen probiert und meine Kollegen, die sehr auf diesen Böden und so weiter, die haben wir schon drüber gesprochen, über die Dynamik auf Weinreisen und das. Ihm ist auf jeden Fall irgendwann, ist ihm der Kragen geplatzt, unserem spanischen Gastgeber. Leute, ihr macht euch das echt alles ein bisschen zu einfach. Ihr seid sehr in Klischees verhaftet, weil irgendjemand wieder referierte über, ja, aber es gibt ja keinen Sand in der Höhe, weil da wird ja immer nur ins Tal getragen. Und dann sagte er, also in diesem Wein, den ihr gerade probiert, ist eine Partie drin von einem Weinberg, der ist in 900 Metern Höhe. Im Bierstuhl geht es fast bis auf 1000 rauf. Das ist einer der höchsten Weinberge, die wir haben. Und dieser Weinberg ist nach Süden ausgerichtet. Er hat eine 35-prozentige Gefälle zur Sonne hin. Er ist ein Parabol-Talkessel mehr oder weniger. Das heißt, die höchsten Flecken sind die umliegenden Flecken, weswegen alle ja, wirklich vorhandenen, stark aufsteigenden Winde, von, weil im Gebirge hast du ja immer aufsteigende Winde, weil sich das entsprechend erwärmt. Das geht komplett an diesem Weinberg vorbei. Deswegen haben wir da übrigens auch viel Sand drin, in dem Granitverwitterungsboden, weil es gibt da doch Sand. Und dazu kommt, dass die umliegenden Bergkämme alle so zufällig so geformt sind, dass Sonnenauf- und Sonnenuntergang quasi noch über so Schneisen passieren. Wir haben in der Vegetationsperiode 15 Sonnenstunden in dem Weinberg. Kein Wind, 15 Sonnen, Talkessel. Der nächst wärmere Weinberg, den wir in unserem Besitz haben, liegt auf 650 Metern. Ja? Alles dazwischen, 350 Höhenmeter, ist alles kühler, weil es entweder ein bisschen Nord, Nordost, ja, Südost, ein bisschen schräg, bisschen Wind, bisschen dies, bisschen das. Also, das heißt, wir lesen da oben zu einem Zeitpunkt, da lesen wir sonst unten bei 550 im Tal, so ungefähr. Ja? Also deswegen, und jetzt sind wir nämlich bei meinem Leitthema Terroir. Ja? Terroir, also alles das, was man so denken würde mit Höhenlage. Und so,
muss kühl sein.
Ist ja kühl sein und ist hoch und so weiter. Ne? Nix da. Und auch die Nächte sind dort etwas wärmer, weil eben in der Mulde das Hitzestau und. Das fand ich ganz interessant. Und für mich nochmal wieder diese Frage mit dem Terroir. Ja? Also was ist denn jetzt, kann man das dann vielleicht schmecken? Und dann kam er aber, und das war dann wieder ein bisschen schwierig für den Terroir-Gedanken, und sagte, unsere Sandböden haben einfach den Einfluss auf den Mencia, dass die Tannine recht harsch werden. Und unsere Granitböden haben sehr feine, sehr, sehr feine Tannine, aber relativ wenig. Und deswegen waren wir dann bei dem Thema nach Böden getrennt ausbauen. Wenn du so viele Weinberge hast, hast du nicht alle Weinberge, immer nach Böden. Also deswegen machen wir das eben so, dass wir die Sandbödentrauben sehr schonend behandeln. Und ganz wenig versuchen zu extrahieren und die Granitbodentrauben relativ ruppig behandeln, weil wir von diesem feinen Tannin möglichst viel rauskriegen wollen, was natürlich wiederum nur geht, wenn du einen gewissen Reifezustand hat, weil wenn du sie nicht so fein behandelst, würdest du sonst eben auch irgendwas Grünes extrahieren, willst du nicht. Also das ganze Thema wird dann so. Und dann haben wir also verkostet und dann kam auch prompt dann ein Kollege und bitte nicht falsch verstehen, es geht dir gar nicht darum, Kollegen zu bashen. Das ist einfach, wenn du mit so vielen Leuten unterwegs bist, sagt immer irgendjemand irgendwas. Ja. Ja, das ist jetzt hier, ja, viel Tannin, dann ist das jetzt vom Sandboden. Er hatte mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen genug von dieser Gruppe, die immer irgendwie die ganze Zeit. Nein, sagte er, wir haben keine Boden einzeln ausgebaut. Funktioniert nicht. Was du da schmeckst, ist tatsächlich eine Mischung. Aber vor allem, wenn du Tannin schmeckst, dann haben wir vor allem Granit extrahiert Granit. Oder sowas. Und da merkte ich dann so, und da war so, ja, wie soll man das sagen? Da merkte ich so, wie bei dem Kollegen, so der Gedanke kam, ja, dann sind das ja gar keine Terroirweine hier.
Genau.
Und da habe ich noch so gedacht, bitte, bitte sag es nicht. Und er hat es nicht gesagt. Das war auch gut, weil ich den Spanier so eingeschätzt hätte, der wäre nicht sauer gewesen, der wäre einfach sehr traurig gewesen sozusagen in dem Moment, weil der schon die ganze Zeit von seinem Terroir erzählte und so weiter.
Ja, natürlich. Ich meine, er interpretiert sein Mikroklima und er überlegt, okay, in meinem Mikroklima ist der Weinberg so und so und bei den Böden ist das so und so und ich versuche das besser zusammen zu kombinieren und dann muss ich das halt so behandeln, die anderen Dinge so, ist ja dann trotzdem Terroirwein. Für mich. Also da mag mich jetzt jemand schelten, der sagt, nein, das geht nicht.
Deswegen war deswegen war das der wichtigste Tag in der Theorie im letzten Jahr für mich, weil mir dann klar geworden ist, wir kommen ja von dieser Geschichte mit dem Kollegen, der sagt, glaubst du dran? Und dass wir das einfach so alles so übernommen haben und so wenig darüber nachdenken und so vieles plappern. Also ich, es geht hier nicht um Kritik an irgendwelchen anderen. Ich, vieles auch
ich
nachplapper und so weiter. Und eine Sache ist dabei völlig klar geworden für mich. Wir sagen das auch. Terroir herausarbeiten ist ein Oxymoron.
Ja.
Das ist dunkel war es, der Mond schien helle, schneebedeckt die grüne Flur, weil Terroir ist das, was du bekommst, wenn du nichts herausarbeitest. Aber leider haben wir noch das Problem, dass wir kein Nichts herausarbeiten definiert haben. Also es gibt nicht Lehrbuch, wo drin steht, der mittlere Pressdruck in der Weinbereitung ist 2 Bar und deswegen ist ein bei 2 Bar gepresster Druck ein nicht herausgearbeiteter Wein. Das stimmt nämlich gar nicht, weil es geht nach Rebsorten und nach Reifezustand und es gibt Rebsorten, die sind so krass in der Tanninstruktur, dass du von vornherein sagen würdest, da gehe ich niemals mit 2 Bar ran. Da ist 0,5 Bar schon hoch. Ja, und bei anderen, hilf mir mal schnell, Chateau Montus, wie heißt die Rebsorte? Ich will mir gerade nicht einfallen.
Südfrankreich. Prügelding, was
genau,
jetzt aus den 90ern gerade trinkreif ist.
Ja, wobei ich habe mittlerweile ein paar Sachen getrunken, die auch früh trinkreif sind, weil die da auch mittlerweile sehr, sehr viel wissen, wie es geht in Weinberg und Keller.
Googeln, Montus.
Tannat.
Genau.
Tannat. Und, na, also sowas zum Beispiel, Tannat würdest du nie so pressen wie Pinot oder
natürlich nicht.
Oder Merlot. Natürlich nicht. Also es gibt keinen mittleren Pressdruck.
Und das Spannende ist ja auch, wenn wir an unsere Klimawandelfolge denken und an den Syrah, dass man jetzt fragt, naja, aber macht Dr. Heger dann kein Terroir-Wein mehr, wenn er da Syrah hinstellt?
Das ist die nächste Frage, ja. Das ist noch eine nächste Frage, aber lass uns kurz bei meinem herausarbeiten. Also man kann Terroir nicht herausarbeiten. Terroir ist das, was im Prinzip sich nicht durch Herausarbeiten oder Weinbergsarbeiten unterdrücken lässt. Mhm. Ist das, was du irgendwie immer kriegst, auch wenn du versuchst, es nicht zu kriegen. Wenn du sagst, dass diese Sandböden dir ein harsches Tannin geben, dann versuchst du möglichst wenig davon mitzunehmen und nachdem du es dann küvettiert hast, kann es keiner mehr schmecken, weil welcher Teil jetzt was ist. Aber in einer Probe, die darauf abzielen würde, das zu erschmecken, würdest du halt 5 Proben hinstellen und würdest du sagen, hier, und dann schmecken die Leute sagen, ja, das ist der Sand. Merke ich am Tannin.
Das ist der Sand.
Wo ist der Schiefer? Ah, habt ihr nicht? Oh, Sand, oh, Schiefer, ah. Aber
die Eleganz. Warum ist Schiefer eigentlich elegant?
Ich warte noch auf eine Region, wo sie alle sagen, bloß kein Schiefer, da wird der Wein nie gut. aber die gibt es vielleicht auch nicht, vielleicht deswegen. Aber unabhängig davon, das war für mich das zentrale Thema, dass ich das auch immer nachgeplappert habe und ich mich jetzt gar nicht mehr einkriege. Wahrscheinlich, wenn das nächste Mal jemand irgendwie, also ein Winzer so in der Präsentation sagt, ah, da wollen wir das Terroir herausarbeiten, dann bin ich wahrscheinlich der volle Typ, der sagt, man kann Terroir nicht herausarbeiten. Terroir ist das, was kommt, wenn du nichts herausarbeitest. Und dann bin ich bestimmt super beliebt. Ja. Dann bin ich nie wieder eingeladen.
Du bist so am Verkostungstisch so leicht nach hinten links verdrängt.
Dann sitze ich ja eh immer, weil ich ja immer ein Notebook dabei habe. Muss ich immer einen Eckplatz haben. Aber vielleicht tritt dann einer mal so kurz gegen die Bank, dass ich hinten runterfalle.
Ach, der Bootmann wieder.
Aber ehrlich, das ist wirklich, das meine ich jetzt, also ich meine das ernst. Für mich ist das der Tag gewesen, an dem mir klar geworden ist, derjenige, der dir sagt, er würde das Terroir herausarbeiten, redet scheiße. Das ist, es geht nicht. Wenn du sagst, salzig, ja, noch so ein Lieblingswort von mir. Mhm. Wenn du also das salzige Terroir herausarbeiten willst, was machst du dann? Haust du Schwefel drauf. Nichts schmeckt salziger als phenolischer Wein, dem du eine ordentliche Packung Schwefel gibst. Das wollen wir ja aber alles nicht. Oder du machst noch ein bisschen Maischestandzeit, noch ein bisschen Phenolik rausholen. Ja, wenn du sagst, das Terroir betont die Frucht, was machst du? Naja, machst du halt irgendwie entsprechend eine lange Kaltmazeration und vergisst vielleicht ein bisschen kühler oder sowas, damit du die Frucht bewahrst. Also das ist doch kein Terroir herausarbeiten, Entschuldigung. Also ja, alle diese Dinge, die man so macht, so Kräutrigkeit, ja, wunderbar, dann lassen wir das Ganze ein bisschen länger auf der Hefe liegen und machen wieder den Deckel zu und hoffen, dass es ein bisschen anfängt zu stinken und bevor es schlimm wird, machen wir es runter, dann ist das alles schön würzig und so weiter. Das kannst du ja alles irgendwie so letzten Endes machen. Also wie willst du denn Terroir herausarbeiten? Oder heißt das eben wirklich, wenn das Terroir dir ruppige Tannine gibt, dann press möglichst doll, dass du ganz viel davon bekommst. Ja, aber dann heißt Terroir herausarbeiten vor allem schlechten Wein machen. Yeah. Weil die wenigsten Eigenschaften sind ja jetzt, also wer möchte denn jetzt reinen Kräuterschnaps trinken oder eben nur ruppiges Tannin oder nur Salz oder so. Also du versuchst ja letzten Endes so einem salzigen Terroir, würdest du ja immer dann noch irgendwie noch eine Frucht gegenüberstellen. Das ist ja genau das, was die Jungs hier machen, wenn sie sagen, wir machen ganz wenig, um Tannin zu extrahieren bei den Sandböden und wir machen ganz viel. Also insofern, denkt mal in Ruhe drüber nach, liebe Hörer. Ihr müsst mir nicht recht geben, aber ich freue mich auch über Widerspruch in Kommentaren. Aber für mich hat sich in dem Tag einfach nochmal wirklich herausgestellt, du kannst Terroir nicht herausarbeiten. Ob es das überhaupt noch gibt, müssen wir immer noch. Aber das zweite eben, 800, 900 Meter hoch und dann irgendwie Hohlkelle und was ist ich? Hohlkehle? Hohlkelle heißt ja nicht, Hohlkehle. Ne? Und alles Mögliche. Vielleicht kann man das schmecken oder das kann man sogar sicher schmecken.
Klar, ganz sicher.
Ganz sicher kannst du das schmecken. Also vielleicht ist Terroir dann eher sowas schmeckbar, wobei leider habe ich da noch ein bisschen Sand ins Getriebe zu schütten. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim vorletzten Mal, dass wir müssen lange über Terroir reden.
Das ist total wichtig, wirklich, weil das so der, ja.
Weil es so ein bisschen der Platz, nee, der Platz,
ich weiß. Nee, ja, die Plattitüde ist ja, das so, ne? Genau. Die Worthülse,
so alles und
nichts, auf die sich alle einigen können und deswegen treiben wir sie alle so ein bisschen vor uns her.
Ja, und auch so ein bisschen wichtig, Tuerei ist, unter Umständen. Wie findest du denn den Wein?
Ja. Er überfordert mich ein bisschen, weil er ist sehr jung, finde ich. Das ist ein sehr junger Rotwein, der in seiner Grundstruktur noch viel Tannin mitbringt. Er bringt überhaupt viel von vielem mit, deswegen überfordert er mich ein bisschen. Er hat eine kräutrige Nase, ein bisschen Tabak. Wenn ich ein bisschen schwenke, kommt auch Vanille und dann wird er ein bisschen röstig. Wird er pfeffrig. Eine gute Struktur und hat so mittellang. Ist ganz gut. Ist nicht ganz lang, ist mittellang und hat noch viel Gerbstoff. Also ich finde ihn noch sehr, sehr jung. Ich finde die Rebsortenzuordnung schwierig, weil es ist sehr röstig, ein bisschen pfeffrig. Ich habe ihn spontan eher in eine warme Ecke gepackt, muss ich sagen. Ich finde ihn jetzt nicht so kühl. Wobei er vom Alkohol nicht so doll. Ist eher so von der allgemeinen Anmutung, keine Ahnung. Ist so ein bisschen, ich habe aus Portugal schon so Rotweine getrunken, jung, wo ich dachte, okay, das könnte es vielleicht sein. Aber da wäre ich eher raus. Also heute kriegst du von mir, glaube ich, keine. Das ist auf jeden Fall. Ja. Touriga National aus, weiß ich nicht.
Okay.
Es gefällt mir aber gut.
Ja.
Ich finde es noch ein bisschen jung. Wahrscheinlich würde ich es in 2-3 Jahren noch mehr feiern.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, was es ist.
Ja, von diesem Wein gibt es 100.000 Flaschen aus 100 Weingärten.
Gut.
Ich dachte mir, passt dann vielleicht. Das ist der Pitacum von Bodegas Pitacum. Und also Mencia. In Portugal als Jaen, vor allem im Douro-Rhein, sollte ich ausgebaut, im Rest der Republik ab und zu mal, nicht so häufig. Das Tannin kommt logischerweise teilweise von Sandböden, teilweise von Granitböden. Kein Schiefer. Und er ist der Flagship-Wein des Weinguts. Es gibt einen kleinen Bruder, der heißt Petit Pitacum. Das kannst du mal 20 Mal hintereinander schnell aussprechen, bitte.
Petit Pitacum.
Wobei die, glaube ich, das T dann in ihrem Fall sogar mitsprechen würden. Weiß ich gar nicht. Petit Pitacum. Und dieser hier ist quasi dann der Hauptwein. Und dann gibt es, glaube ich, bei denen noch 3 Lagenweine oder sowas. So kleine Dinge oben drüber. Das Herausragendste an diesem Wein ist, dass er 11 Euro kostet. Und aber natürlich schon in dieser 20-Euro-Liga spielen will, weil es gibt ja schon den Kleinen. Der Kleine kostet 7. Wir sind halt in einer Ecke der Welt, wo es wirklich günstigen Wein gibt.
Ja, voll.
Muss man so sagen. Und ich habe den Kleinen verkostet. Der Kleine ist nicht meiner, Petit Pitacum, weil der hat so diese leichte Carbonik-Note.
Ja.
Diese Mazeron-Carbonik-Note. Ich glaube, da ist auch ein kleiner Teil, wird Semi-Carbonik vergoren oder so. Das heißt, das mag ich nicht. Ich mag das nicht so gerne. Das ist also dieses etwas Dropsige.
Ja.
Das lieben ganz viele Menschen. Da ist auch überhaupt nichts gegen. Ich finde das besser als Zucker. Aber es ist auch nicht meins. Und ich muss es ja nicht trinken. Dieser hier, finde ich, hat eine nötige Ernsthaftigkeit. Wie du sagst, eine gewisse Kräutrigkeit. Das Tannin. Die Spanier würden ihn trotzdem jung trinken. Ich habe mit Mencia, weil es eine meiner Lieblingsrebsorten ist, eine gewisse Erfahrung. Ja, in 2-3 Jahren ist das wahrscheinlich noch mal viel besser. Nein, 10 Jahre muss es nicht liegen. Also man trinkt das auch mit Tannin, das ist gar nicht so gemeint, deswegen verkaufen sie es ja auch für 11. Wir haben die Großen verkostet, es gibt das auch ganz viel Ernsthaftigkeit, aber ich finde, es ist ein wahnsinnig gelungener Wein, weil unheimlich viel Wein fürs Geld, ein bisschen Potenzial, diese Frucht ist tatsächlich sehr angenehm und du hast ja selber gesagt, hast du gesagt, es wäre aus einer warmen Ecke? Oder?
Ja.
es ist letzten Endes eigentlich eine warme Ecke und es ist auch kein kühles Jahr, aber es ist eben nicht überbordendem Alkohol. Das ist das Angenehme. Wir haben hier 14,5, die du nicht schmeckst.
Nein, das schmeckst du wirklich nicht. Es schmeckt eher wie 13.
Ja, und du hast auch bei den, das ist allerdings wirklich das warme Jahr dann auch an der Stelle, du hast immer wieder diese Assoziation von Eleganz. Mhm. Und das für 11 Euro ist halt einfach, das findest du so elegant nur sehr selten für den Preis.
Das stimmt, ist wirklich selten. Und du musst ja schon auch immer überlegen, finde ich, wenn man so aus dem, wir haben es so ein bisschen mit den Anlässen in dieser Folge, aber wenn du überlegst, okay, zum Essen brauche ich einen Rotwein und was mache ich auf und dann habe ich einen Rotwein für 11 Euro, der schon so viel mitbringt von dem, was ich eigentlich möchte, ne? Dann denkst du dir so, ja, so super, kriege ich von dem Preis, wo ich woanders eine Flasche bekomme, hier drei.
Das wäre jetzt auch bei mir so, ich weiß ja, die meisten unserer Hörer fassen keine Weine für 11 Euro mehr an. Das ist auch wirklich in Ordnung. Ist ein bisschen snobistisch, ihr Arschlöcher, aber gut.
Sag mal.
Nein. Aber genau, wenn man eine große Horde verkosten, eine große Horde freihalten muss, weil man irgendwie 60. Geburtstag feiert und man hat jetzt keine Lust, 40 Flaschen Leo Leville Lascars aufzureißen, weil man doch noch nicht im Lotto gewonnen hat, dann ist das natürlich genau so ein Wein, wo du unglaublich viel Anspruch transportierst für dann doch einen kleinen Taler. Und privat macht man das dann vielleicht nicht aus, weil es halt nicht Schiefer.
Aber als Bankettwein, ne? Das ist ja für mich dann so ein Bankettwein, denke ich mir, ist schon gut. Super, danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.